Ich habe jetzt nicht meine ganzen Positionen verkauft, aber ich habe mir gesagt, okay, die Aktie ist jetzt eigentlich schon so gut gelaufen, ich nehme jetzt einfach mal hier Gewinne mit.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge des Aktienkauf-Podcasts des Jahres 2023. Hier sind wie immer für euch der René und ich, der Sebi, am Start. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist die letzte Folge des Jahres und in dieser Folge, am letzten Tag des Jahres, möchten wir nochmal auf unsere Tops und Flops des Jahres im Depot zurückblicken. Das heißt, wir möchten mal schauen, welche drei Aktien haben bei uns eigentlich richtig schlecht dieses Jahr performt und welche drei Aktien haben bei uns jeweils richtig gut performt. Und bevor wir gleich ohne große Schnörkel zur ersten Aktie kommen, noch ein kurzer Hinweis, denn diese Folge ist zusammen in Verbindung mit dem Aktienguide entstanden. Denn falls ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr vielleicht gesehen, wir haben schon letzte Woche bzw. vorletzte unsere Flops des Jahres gepostet und auch diese Woche dann unsere Tops des Jahres gepostet. Eben wie gesagt in einem Shared Post, wie man hier auf Instagram mittlerweile sagt, mit dem Aktienguide zusammen. Denn der Aktienguide ist auch ein Tool, dass wir für unsere Aktienanalysen verwenden oder auch wenn wir einfach auf der Suche nach neuen Aktien sind. Denn mit dem Aktienguide kannst du zum Beispiel Aktien screenen, du kannst Kennzahlen übersichtlich vergleichen von verschiedenen Aktien miteinander, du kannst dir eine Watchlist anlegen und diese Watchlist dann sortieren nach Dividenden, nach Bewertung und so weiter. Und so hilft der Aktienguide einfach oder hilft er uns persönlich einfach zum Beispiel uns auf diesen Podcast vorzubereiten, um einfach Aktien zu analysieren, um Aktien für unser Depot zu finden und so weiter und so fort. Also für uns ist der Aktienguide auf jeden Fall eine super Hilfe. Und falls du jetzt auch vielleicht überlegst, okay, ist das was für mich? Soll ich es mal ausprobieren? Soll ich es mal nicht ausprobieren? Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, es gibt auch eine kostenlose Version. Das heißt, du kannst das Ganze ausprobieren, ohne dass du irgendwie etwas zahlen dafür musst. Und dann kannst du immer noch schauen, ob du vielleicht zu dem kostenpflichtigen Modell upgraden möchtest oder ob dir vielleicht sogar die kostenlose Version reißt und du gar nicht mehr benötigst. Und deswegen würde ich sagen, wenn du am Überlegen bist, schau einfach mal bei dem Link in unseren Shownotes vorbei. Wie gesagt, du kannst das Ganze, kannst dich einfach anmelden, kannst das Ganze kostenlos testen und wenn es dir dann gefällt, kannst du theoretisch jederzeit upgraden. Wenn es dir nicht gefällt, dann ist das auch überhaupt kein Stress und du musst auch nichts dafür zahlen. Und damit würde ich sagen, René, kommen wir zu den Tops und Flops. Ich würde mal sagen, starten wir zuerst mal mit den Flops rein und bring uns doch mal up to date, René, was hat dieses Jahr bei dir richtig schlecht performt im Depot?
Ja, obwohl eigentlich das Börsenjahr 2023 ein richtig gutes in meinem Aktienportfolio war, gab es trotzdem auch die ein oder andere Aktie, die eben nicht so gut performt hat. Und ich habe hier mal drei Aktien mitgebracht, beziehungsweise die drei schlecht performendsten Aktien. Und zwar habe ich einmal auf Platz Nummer 3 der schlecht performendsten Aktien PayPal mit minus 17%, Diageo mit minus 20% und mein Flop Nummer 1 mit minus 25% ist Clinovell. Also man muss auch sagen, jetzt wirklich keine erheblichen Kurseinbrüche. Ja, manchmal ist es ja wirklich so, dass man eine Aktie im Portfolio hat, die in einem Jahr um 50%, 60% abgeschmiert sind. Aber die Aktien, muss ich ehrlich sagen, haben sich sehr in Grenzen gehalten. Deswegen bin ich auch relativ froh, dass es mich nicht so stark erwischt hat diesen Jahr. Und selbst wenn ich mir jetzt die Aktien anschaue, PayPal minus 17%. Ich muss ehrlich sagen, ich finde PayPal aktuell wirklich sehr attraktiv und bin jetzt eben nicht so, dass ich sage so, ey, verdammt, die Aktie läuft auch sehr schlecht, deswegen verkaufe ich auch die Aktie, sondern wenn man sich auch mal die Fundamentaldaten anschaut, fundamental läuft PayPal eigentlich wirklich richtig, richtig gut, aber die Aktie bewegt sich eben in eine andere Richtung. Deswegen überlege ich mir hier sogar ein bisschen nachzukaufen. Selbes Szenario fast bei Diageo, obwohl ich auch sagen muss, bei Diageo bin ich sogar mit meinem Anfangsinvestment noch im Plus, sogar noch relativ gut im Plus, aber eben in diesem Jahr 2023 hat sich die Aktie sehr schlecht entwickelt, um minus 20% und deswegen bleibe ich weiterhin auf der Seitenlinie, weil ich trotzdem mit meinem damaligen Einstandskurs noch im Plus bin. Dann, wenn wir zu Clinovel noch schauen, mit dem minus 25%. Ich muss sagen, Clinovel ist wirklich auch mit Abstand die kleinste Position in meinem Portfolio. Das war einfach mal so, aus rein interessenshalber investiere ich mal in Clinovel. Helmut bzw. Waikiki hat ja auch immer sehr viel über Clinovel geschrieben. Ich habe mich auch mal ein bisschen reingefuchst und mir ist es auch sehr bewusst, dass Clinovel auch, wie soll ich sagen, ein gewisses Risiko mit sich bringt, denn es ist ja auch ein Spezial-Pharma-Unternehmen. Und wenn man sich auch mal die fundamentalen Daten anschaut, ja, die Umsätze wachsen und es ist wirklich eine spannende Wette auf die Zukunft und deswegen sind die minus 25% für mich auch absolut okay. Wie gesagt, das ist auch die kleinste Position in meinem Portfolio und deswegen werde ich auf jeden Fall auch die Flops diesen Jahres auch ins nächste Jahr mit rein übernehmen und bin auch im Überlegen bei Clinovel beziehungsweise auch stärker bei PayPal nachzulegen. So viel auf jeden Fall zu meinen Flops. Sebi, ich bin mal gespannt, was du für Flops dabei hast und ob du auch Flops dabei hast, die stärker sind als minus 25%.
Glücklicherweise, zumindest für mich glücklicherweise, habe ich keine schlechteren Aktien als minus 25% dabei. Aber man muss schon sagen, wie du auch schon gesagt hast, das Jahr war wirklich ein gutes Börsenjahr wieder. Wir haben es, glaube ich, letzte Folge war schon gesagt, im Herbst gab es mal so einen Durchhänger. Aber jetzt wirklich diese Jahresendrallye im November, Dezember war schon wirklich ordentlich und alle Aktien oder sehr, sehr viele Aktien sind ja wirklich wieder extrem gestiegen und damit, glaube ich, ist es auch ein sehr versöhnlicher Ausklang dieses Börsenjahres. Deswegen bin ich auch mit meinen Flops jetzt nicht allzu sehr traurig, weil sich es wirklich in Grenzen hält. Also meine schlechteste Aktie ist tatsächlich PayPal mit minus 17%, dann habe ich Johnson & Johnson mit minus 16% und Unilever mit circa minus 8%. Also ich kann mich da, glaube ich, nicht beklagen oder möchte mich nicht beklagen, wenn wir es mal durchgehen. PayPal hast du ja schon ein paar Worte dazu gesagt. Ich persönlich werde PayPal nicht weiter aufstocken, weil ich einfach schon eine ordentliche Position im Depot habe. Und man muss dazu sagen, PayPal steht bei mir auch schlechter als diese minus 17% da, wenn man mal noch die längere Performance als jetzt nur dieses Jahr betrachtet. Alles in allem, wie gesagt, werde ich aber PayPal nicht weiter aufstocken. Dann Johnson & Johnson ist für mich einfach ja fast ein Basisinvestment, was, glaube ich, sehr, sehr viele da draußen im Depot haben. Das ist eine Aktie, da muss ich ehrlich sagen, da interessiert es mich kaum, wenn die Aktie mal um minus 16% einbricht in dem Jahr. Da ist es wirklich eher so, dass wenn die Aktie einbricht, okay, da schaue ich, wie ist die Bewertung, soll ich nachkaufen, lohnt sich es oder eben nicht. Aber ich werde niemals oder zumindest, wenn sich nichts wirklich groß im Unternehmen ändert, darüber nachdenken, die Aktie zu verkaufen. Das ist halt ein langweiliges Pharma-Konsumgüterunternehmen. Wenn sich was tut, ich schaue mal kurz drauf, aber ich habe kein Interesse daran, die Aktie aus meinem Depot wegzustoßen. Deswegen, da interessiert mich der Kurs was gar nicht. Da freue ich mich einfach jährlich über die ordentliche Dividende, die Johnson & Johnson auszahlt, vor allem, wenn man schon länger beim Unternehmen mit dabei ist. Und dann habe ich noch Unilever im Depot. Ja, was soll man dazu sagen? Unilever ist einfach seit Jahren jetzt schon so ein Seitwärtskandidat. Da bewegt sich mal ein bisschen was nach oben, mal ein bisschen was nach unten. Aber viel tut sich ja in den letzten Jahren leider nicht im Unternehmen. Jetzt ist es so, vor nicht allzu langer Zeit hat ja das Unternehmen eine neue Spitze bekommen, also neue Herrschaften ganz oben. Und wir hoffen alle drauf, oder ich glaube alle Aktionäre hoffen drauf, dass sich da langsam mal was tut im Unternehmen. Man möchte vielleicht margenschwache Marken abspalten, man möchte das Unternehmen wieder auf die Straße bringen, dass das Unternehmen wieder mehr PS auf die Straße bringt und dass auch der Aktienkurs mal so ein bisschen anzieht. Viele vergleichen das, oder wir haben das auch schon im Podcast verglichen, mit Procter & Gamble. Procter & Gamble ist ja für viele so das starke oder das Vorzeige Konsumgüterunternehmen, aber wenn man sich mal das Unternehmen anschaut, einen langfristigen Chart anschaut, dann sieht man auch, da gab es Jahre, fast ein Jahrzehnt, wo die Aktie wirklich einfach nur seitwärts gelaufen ist, bis man dann geschafft hat wirklich, dass der Aktienkurs nach oben ausbricht, weil man das Unternehmen einfach profitabler gemacht hat, weil man die Margen verbessern konnte und auf selbiges hoffe ich auch nach wie vor bei Unilever und ja, bis es soweit ist oder ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist und bis es dahin freue ich mich auch hier über die satte Dividende, aber denke aber hier auf jeden Fall auch nicht über einen Verkauf nach. So viel zu meinen Flops und auch deinen Flops, René. Wie sieht es dann mit den erfreulicheren Themen aus, nämlich mit den Tops dieses Jahres?
Ja, auf die komme ich doch natürlich viel lieber zu sprechen, du wahrscheinlich auch, Sebi. Und ich glaube, wir beide haben einen sehr starken Ausreißer mit im Portfolio, auf den wir aber als letzte Aktie zu sprechen kommen. Auf Platz 3 meiner bestperformendsten Aktien in diesem Jahr war Booking.com mit plus 63%. Auf Platz Nummer 2 ist bei mir Adobe mit einem Plus von 65%. Und jetzt auf Platz 1 ist ein Unternehmen, das vor einer Woche bzw. vor 2 Wochen, als wir diese Auswertung gestartet haben, noch bei einem Plus von 270% stand. Und jetzt steht die Aktie schon bei einem Plus von 370%, und das ist Coinbase. Ganz kurz zu den verschiedenen Aktien. Angefangen bei Booking.com. Ich werde ganz klar weiterhin bei Booking.com investiert bleiben. Einfach aus dem Aspekt, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt schon mal Booking.com verwendet, aber für mich ist es das Buchungstool Nummer 1, wenn ich Hotels buchen möchte. Also entweder buche ich bei Booking.com oder bei Airbnb. Und genau, das Geschäftsmodell bei Booking.com finde ich einfach absolut überragend. Auch, dass immer mehr Leute direkt über die App buchen. Und das ist ein so margenstarkes Unternehmen, und viele Hotels, beziehungsweise gar kein Hotel, kommt mehr um Booking.com herum. Und deswegen bleibe ich hier weiter mit dabei, auch super fundamentale Kennzahlen. Anders sieht es beim Platz Nummer 2 aus, und alle fleißigen Podcast-Zuhörer wissen, dass ich mich ja dann auch gegen, ja, Ende des Jahres oder so September, Oktober von meinen Adobe-Aktien eben getrennt habe. Denn Anfang des Jahres war für mich Adobe auf jeden Fall eine unterbewertete Aktie. Das habe ich auch in der Podcast-Analyse Anfang des Jahres auch gesagt und dann auch gleich investiert. Und die Aktie ist dann gleich um 65% gestiegen, und ich habe mir gesagt, hey, komm, ganz ehrlich, fundamental ist das Unternehmen jetzt nicht innerlich in einem Wert von 65% gestiegen, also meines Erachtens. Und deswegen habe ich eben meine Gewinne mitgenommen und eben wieder in andere Aktien bzw. ETFs umgeschichtet. Und deswegen hat es mich auf jeden Fall gefreut, dass Adobe mir hier einen kleinen Vermögensbooster gegeben hat, einen Mini-Vermögensbooster, und wünsche natürlich allen Aktionären weiterhin viel Glück mit der Aktie, denn die Aktie ist ja auch dennoch weiterhin gestiegen, und ich hoffe auch weiterhin. Aber für mich war es dann eben ein Case, wo ich gesagt habe, ey, die Aktie ist jetzt so stark in dem Jahr gestiegen, da nehme ich doch mal die Gewinne mit. Dann Platz Nummer 1, Coinbase plus 370%, ist natürlich echt absoluter Wahnsinn, hat natürlich auch damit zu tun, wie entwickelt sich der Bitcoin-Preis und wie entwickelt sich der Preis von Ethereum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es mit der Coinbase-Aktie noch hingehen wird, also aufgrund von der aktuellen Rallye von plus 370%. Wir wissen, wo Coinbase schon stand, also hier hat Coinbase immer noch ein enormes Potenzial, vor allem mit dem Hintergrund mit dem Bitcoin-ETF, wahrscheinlich dann auch gefolgt von anderen Altcoin-ETFs, wie beispielsweise Ethereum-ETFs. Also wenn eben die ganze Kaufkraft hier noch reinfließt, kann ich es mir schon gut vorstellen, dass die Coinbase-Aktie weiter steigt. Aber man sieht aktuell schon am Kurs, dass sehr viele Informationen schon eingepreist sind. Die Frage ist, ob schon zu viele Informationen mit drinnen sind oder nicht. Und ich selbst bin ja auch in Kryptowährungen investiert und habe dafür auch Coinbase genutzt. Deswegen bin ich auch hier weiterhin mit dabei und schau mal, was passiert. Aber klar, man könnte sich vielleicht auch überlegen, vielleicht einzelne Gewinne mitzunehmen. Aber ich bleibe auf jeden Fall investiert. Noch ganz kurz zu Booking.com. Genau, ich habe jetzt hier auch noch eine kurze Statistik, weshalb ich so überzeugt bin von Booking.com beziehungsweise allgemein von Flugreisen. Sebi, ich habe gerade gestern in einer Statistik von Handelsblatt folgende Zahlen gelesen über die beförderten Passagiere 2023 und was erwartet wird 2024. Also Leute, die eben mit Verkehrsflugzeugen unterwegs sind. Rate doch mal, Sebi, wie viele Leute werden 2024 erwartet, eben mit einem Verkehrsflugzeug zu fliegen?
Ich sage, es sind 847 Millionen.
Ja, das ist eine sehr genaue Zahl, Sebi, fast vorbei mit 847 Millionen. Es sind tatsächlich, und jetzt haltet euch fest, ich kann die Zahl immer noch nicht ganz glauben und fassen, 4,7 Milliarden Menschen.
Wow, okay, das ist ja dumme, schlechte Schätzung.
Aber es ist wirklich krass, weil ich habe jetzt auch nicht die anderen Zahlen vor mir liegen, also wie viele Menschen letzten Endes in Armut leben, und es sind ja trotzdem sehr viele Menschen, die ja mit einem keine Ahnung, Monatslohn von unter 10 Euro leben. Deswegen wundert mich ein bisschen die Zahl. Und anscheinend sollen es im Vorkrisenjahr 2019 sollten es knapp 4,5 Milliarden Passagiere gewesen sein. Also beziehungsweise Milliarden Menschen, die eben in Verkehrsflugzeugen gestiegen sind. Also finde ich auf jeden Fall eine wilde Zahl. Ich muss da auf jeden Fall nochmal nachgehen, ob das auch wirklich tatsächlich so stimmt.
Ja, ich muss hier nochmal kurz einhaken, um mich so ein bisschen rechtzufertigen. Weißt du, ob in der Statistik darum geht, also eine Person, wenn die einmal pro Jahr fliegt, oder zählt, wenn die Person dreimal pro Jahr fliegt, zählt es dann als dreimal fliegende Statistik mit rein, oder hast du es gerade nicht mit vorliegen?
Also ich habe den Auszug vor mir liegen. Also eine Statistik war nicht dabei. Es steht einfach, ganz kurz, ich lese vor. Die Analysten der IATA gehen davon aus, dass die Zahl der weltweit beförderten Passagiere 2024 einen neuen Rekord erreichen wird. 4,7 Milliarden Menschen sollen im kommenden Jahr in die Verkehrsflugzeuge steigen.
Okay, ich vermute mal aufgrund der Formulierung, das heißt, wenn ich jetzt fünfmal fliege, bin ich fünfmal beförderter Passagier. Würde ich jetzt mal schätzen, weil sonst kommt mir die Zahl auch extrem hoch vor, wenn ich an Länder wie jetzt Indien oder ich weiß auch nicht, ich vermute vielleicht sogar auch mal China, da gibt es ja auch trotzdem noch einen großen Anteil der Bevölkerung, die weniger wohlhabend sind. Sonst würde mir die Zahl auch extrem hoch vorkommen, aber vielleicht versuche ich mich auch gerade nur aufgrund meiner schlechten Schätzung rechtzufertigen. Falls sich hier jemand besser auskennt, schreibt uns gerne, wenn jemand sich vielleicht hier bei diesen Flugstatistiken ja noch genauere Infos hat.
Ja, Sibi, ich muss aber ehrlich gesagt auch sagen, also ich glaube eher, wie du schon sagst, bei beförderten Passagiere bedeutet das auch, wenn man 3-4 Mal geflogen ist, dass man als 3-4-fach gezählt wird, weil ich kann mir das auch, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Hälfte der Weltbevölkerung mit einem Flugzeug fliegen können. Aber gut, schauen wir einfach nochmal. Aber ihr sollt nur wissen, dass insgesamt 4,7 Milliarden Menschen im Jahr, beziehungsweise beförderte Passagiere im Jahr 2024 erwartet werden.
Ja, jetzt haben wir uns vielleicht ein bisschen verloren in der Statistik. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu meinen drei Tops. Vielleicht noch zu deinen drei Aktien. Ich habe Adobe nicht im Depot gehabt oder habe sie auch nicht im Depot. Und Booking hatte ich auch nie im Depot und habe es auch nicht im Depot. Aber zwei echt tolle Aktien und auf jeden Fall da auch an dich. Glückwunsch zu der Rendite, da kann man sich nicht beschweren. Ich fange an mit der dritten Aktie auch, also mit der besten Aktie, weil eben das dieselbe Aktie ist, die auch du schon genannt hast, nämlich Coinbase mit ca. 370% dieses Jahr. Du hast schon viel dazu gesagt. Ich habe es schon vor 2 Wochen gesagt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Coinbase auch nächstes Jahr weiterhin durchstartet. Ist natürlich alles sehr, sehr abhängig von Entwicklung am Kryptomarkt. Das ist wiederum sehr abhängig von der Zinsentwicklung, von der Wirtschaftsentwicklung. Also hier gibt es viele Sachen, die zusammenhängen. Wenn es positiv läuft, glaube ich, kann Coinbase wirklich eine super Aktie für auch nächstes Jahr werden. Auch schon seit der Folge, wo ich das gesagt habe, ist die Aktie schon bereits rund 25% im Plus. Also auch hier konnte sie schon wieder gut zulegen. Trotzdem, also trotz diesen 25% jetzt in 2 Wochen und 370% dieses Jahr, möchte ich auch ganz transparent sagen, das versuche ich ja oder versuchen wir auch immer ganz klar darzulegen. Ich habe die Aktie trotzdem immer noch mit minus 30% im Depot. Also ich bin hier ganz klar leider am Hochpunkt eingestiegen, aber immerhin tut es nicht mehr ganz so weh, wenn ich ins Depot schaue, weil zwischenzeitlich Anfang des Jahres war die Aktie auch bei minus 70, minus 80% bei mir. Jetzt sieht das schon wieder deutlich freundlicher aus bei minus 30%. Deswegen, wie gesagt, auch Coinbase ist bei mir die bestperformende Aktie dieses Jahr. Dann auf Platz 2 steht bei mir Nvidia, auch nicht allzu sehr verwunderlich. Die Aktie hat übers Jahr so circa 225% zugelegt. Was ich hierzu vielleicht sagen kann, ich habe auch einen Teilverkauf getätigt. Auch darüber haben wir eine separate Folge gemacht, wer sich vielleicht erinnert oder wer die Folge angehört hat. Das heißt, auch Nvidia, wie sie hier angestiegen sind, ähnlich wie bei dir Adobe. Ich habe jetzt nicht meine ganzen Positionen verkauft, aber ich habe mir gesagt, okay, die Aktie ist jetzt eigentlich schon so gut gelaufen. Ich nehme jetzt einfach mal hier Gewinne mit. Im Nachhinein hätte man vielleicht noch ein bisschen abwarten können, weil die Aktie dann noch wieder weiter gestiegen ist, aber das weiß man natürlich nie. Ich habe hier einfach ein paar Gewinne mitgenommen, habe aber den Großteil der Position auch weiterhin in meinem Depot. Überlegt tatsächlich eher noch, ob ich nochmal ein paar Anteile abstoße, weil einfach auch durch diese Überperformance dieses Jahr die Aktienposition einfach ziemlich groß geworden ist in meinem Depot. Dann kommt noch hinzu, und auch da sollte man, glaube ich, immer wieder darauf hinweisen oder sollte man sich persönlich einfach bewusst sein, Nvidia ist natürlich mittlerweile ein so großes Unternehmen, die ist natürlich, oder das Unternehmen ist natürlich mittlerweile auch im MSCI World, MSCI All Country World
und wie die ETFs alle heißen, auch überall extrem stark gewichtet. Deswegen sollte man, wenn man Nvidia vielleicht auch hier einzeln im Depot hat, mal ein bisschen schauen, okay, wie viel Nvidia-Anteile habe ich eigentlich insgesamt, wenn ich auch noch einen großen ETF mit dabei habe, wo Nvidia einfach auch mit drin ist, und sich dann vielleicht Gedanken machen, okay, macht es noch Sinn, diese Einzelaktienposition so groß im Depot zu haben, weil irgendwann einfach dieser Anteil an der Aktie zu groß wird im Depot. Und darüber werde auch ich mir auf jeden Fall in den kommenden Wochen nochmal Gedanken machen. Aber für dieses Jahr auf jeden Fall mit einer Rendite von 225% kann sich, glaube ich, kein Nvidia-Aktionär beschweren, sondern ganz im Gegenteil, da kann man sich auf jeden Fall drüber freuen. Und dann noch die letzte Aktie, und auch das ist wieder so, jetzt im Jahresrückblick könnte man jetzt einfach so sagen, ja, ist ja klar oder ist ja tolle Performance, aber wenn man sich mal überlegt oder wenn es mal so ein bisschen, ja, wenn man so Revue passieren lässt, was über das Unternehmen, was über die Aktie geschrieben wurde, wie schlecht über die Aktie geschrieben wurde, wie der CEO durch den Dreck gezogen wurde, wie viele Leute wissen, dass es jetzt war oder war jetzt der Untergang fürs Unternehmen, dann ist das trotzdem schön, als Aktionär zu sehen, wenn man jetzt einfach wieder auf diese Rendite blickt. Und zwar ist das Meta mit 181%. Meta wurde ja von so vielen wieder totgesagt und jetzt geht es wirklich gar nicht mehr bergauf im Unternehmen und jetzt müssen sie wieder eine Strafe zahlen, jetzt haben sie da vielleicht wieder ein Datenleck und jetzt kommt TikTok und keiner schaut mehr Reels und keiner benutzt mehr Instagram. Wer bei Meta da dieses Jahr frühzeitig eingestiegen ist, kann sich, glaube ich, auch durchaus glücklich schätzen. Denn die Aktie ist mit 181%, wie gesagt, angestiegen. Und für mich entwickelt sich Meta einfach immer mehr, ja, so ein bisschen zu einem Value-Unternehmen. Vielleicht wird man nicht mehr ganz so diese Wachstumskennzahlen erreichen können, die man mal früher erreicht hat. Natürlich auch durch Konkurrenten wie jetzt TikTok und einfach, dass man schon so eine so hohe Marktdurchdringung hat und einfach immer schwerer natürlich neue Kunden oder neue Nutzer, User generieren kann. Aber Facebook bzw. Meta hat einfach so viel Cash auf der hohen Kante, sie generieren so hohe Werbeeinnahmen und für mich, wie gesagt, wird Meta immer mehr zur Value-Aktie, die vielleicht auch irgendwann mal sich eine Dividende leisten kann. Natürlich fließt auch viel Geld weiterhin ins Metaverse, auch das ist weiterhin so eine Option. Wenn es gut geht, kann das auch Meta wieder unfassbar befeuern. Wenn sie Geld verbrennen, dann kann das Meta natürlich auch wieder einen Rückschlag einheimsen. Aber wie gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall konnte Meta auf jeden Fall auf ganzer Länge überzeugen.
Ja, Sebi, richtig spannend. Also du hast ja einige Tops im Portfolio. Hast du bei dir die Meta-Aktien, hast du die alle noch oder hast du auch wieder ein bisschen teilweise verkauft?
Ich habe tatsächlich noch alle Meta-Aktien, die ich auch seit einigen Jahren jetzt schon wieder auch im Depot habe. Ich müsste jetzt nachschauen, wahrscheinlich so 3-4 Jahre. Ich hatte sie da mal am Anfang mit plus 40% im Depot. Dann waren sie tatsächlich auch bei mir ordentlich im Minus mal mit, auch so, ich würde mal so schätzen, minus 40%. Und jetzt mache ich gerade mal parallel mein Depot auf und schaue mal rein. Und jetzt, genau, jetzt stehe ich wieder bei plus 45%. Also ich habe jetzt auch nicht diese vollen 181% dieses Jahr mitgenommen, weil, wie gesagt, ich bin auch schon länger mit dabei und bin auch an einem anderen Zeitpunkt eingestiegen. Aber hier hat sich auf jeden Fall Buy and Hold gelohnt und ich werde die Aktien auf jeden Fall auch weiterhin halten bei mir. Du hast dir, glaube ich, mal Gewinne mitgenommen bei Meta, oder?
Genau, ich habe meine kompletten Gewinne mitgenommen bei Meta. Also auch nach dem Kurssturz bin ich noch weiterhin dabei geblieben. Aber dann, als ich dann auch wieder einigermaßen oder eigentlich ganz gut im Plus war, habe ich mir gesagt, komm, nee, ich möchte jetzt einfach die Gewinne mitnehmen und in meine dividendenstarken Unternehmen beziehungsweise in meinen Dividenden-ETF umschichten. Und deswegen bin ich dann damals rausgegangen. Aber da sieht man mal am Beispiel von dir, Sebi, wie schnell es letzten Endes an der Börse gehen kann. Weil meistens, wenn man immer wieder seine Verluste sieht von minus 30, minus 40%, denkt man sich so, oh, verdammt, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Und innerhalb von einem Jahr kann sich das Komplette wieder switchen und man ist auf einmal in einem Plus von plus 30 oder plus 40%. Also es kann so schnell gehen an der Börse. Hauptsache, man ist einfach geduldig und bleibt mit dabei. Und genau, das auf jeden Fall zu unseren Tops und Flops von diesem Jahr. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was nächstes Jahr an der Börse bringt. Ich hoffe doch auf jeden Fall mal dicke Renditen für jeden von uns und natürlich auch sehr hohe Dividendeneinzahlungen. Und deswegen, Leute, wünschen wir euch doch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber und dann hören wir uns dann 2024 wieder neu. Und falls ihr wollt und uns auch noch was Gutes tun wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne 5 Sterne hier auf Spotify dalassen. Das freut uns natürlich sehr und bringt unseren Podcast auf jeden Fall deutlich weiter. Und ja, in diesem Sinne, Leute, macht's gut, kommt gesund rüber ins neue Jahr und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.